Sogenannte Stormchaser, Sturmjäger, die haben nicht immer das allerbeste Image. Das liegt unter anderem daran, dass vor allem in den USA Menschen mit einem gewissen Geltungsdrang und wenig Sachkenntnis unter anderem für spektakuläre Videos auf Social Media Tornados hinterherfahren und dabei ihr Leben riskieren. In fragwürdigen Reality-Formaten im Fernsehen wird das Ganze dann als Abenteuerreihe präsentiert. Das alles überdeckt leider den wissenschaftlich wichtigen und interessanten Teil und macht die Arbeit von Forschern nicht gerade leichter. Denn natürlich ist es gerade in Zeiten des Klimawandels absolut wichtig zu verstehen, wie Stürme entstehen, was in ihnen vorgeht und daraus folgen, wie man sich auch vor Extremwetter schützen kann. Was wir bis vor kurzem auch nicht wussten, Stormchaser gibt es auch in Deutschland. Die jagen natürlich keine Tornados oder Wirbelstürme, sondern Gewitter, unter anderem um rauszukriegen, wie Hagelkörner entstehen. Super wichtig, nicht nur für die Landwirtschaft. Professor Michael Kunz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT forscht genau auf diesem Gebiet. Hallo Herr Kunz.
Hallo Herr Trendle.
In den USA halten Menschen das für ein nettes Hobby. Als Laie in den Sturm fahren, nur um tolle Fotos zu machen. Schadet sowas der ernsthaften Forschung? Kriegen Sie das auch mit?
Tatsächlich nein. Es ist nicht immer so einfach, wenn da größere Menschenmengen bzw. Fahrzeuge unterwegs sind. Aber die Personen haben auch einen ganz wichtigen Hintergrund, eine ganz wichtige Funktion. Insbesondere in den USA sind die ganz entscheidend für die Meldung beispielsweise von Tornados. Tornados werden häufig nicht erfasst, schwierig erfasst. Und da spielen die tatsächlich eine große Rolle. Bei uns in Deutschland, muss ich sagen, wir arbeiten mit einigen Stormchasern zusammen und kriegen da sehr wertvolle Hinweise auf Entstehungsorte oder auf spannende Situationen.
Also Tornados habe ich bei uns bisher nur auf dem Bodensee gesehen.
Ja, ich habe mal tatsächlich während der Messkampagne einen kleinen Tornado gesehen. Wir haben die relativ selten und das ist bei uns in Deutschland auch nicht das Problem. Wir sind sowieso bei uns in der Arbeitsgruppe an dem Hagel interessiert.
Wie forscht man denn im Inneren einer Gewitterwolke?
Ja, die Gewitterwolke ist so eine Art Blackbox für uns. Wir können da nicht richtig reinschauen. Wir haben zwar Fernerkundungsdaten, Radardaten, da können wir in gewisser Weise reinschauen, aber nicht die Prozesse studieren, die dort ablaufen, und die Prozesse sind ganz entscheidend. Und deswegen versuchen wir mit unserer Forschung direkt Messungen im Aufwindbereich zu machen.
Wie läuft das ab, wenn Sie in Gewitter fahren? Also Gewitter kann man ja jetzt nur bedingt vorhersagen. Wie organisieren Sie das überhaupt mit dem Vorlauf?
Oh je, wie lange haben wir denn Zeit dazu? Nein, kurz gesagt, wir gucken uns natürlich erstmal die Vorhersagen an, 2 bis 3 Tage davor, dann entscheiden wir über Fahrzeuge, über das Team. Dann ganz wichtig ist natürlich der Einsatztag morgens, wenn dann die Vorhersagen da sind. Und da haben wir natürlich über den direkten Kontakt zum Deutschen Wetterdienst auch Zugang zu Vorhersagen, die sonst so noch nicht frei verfügbar sind. Das sind Vorhersagen, die stündlich neu initialisiert, neu aufgesetzt werden und auch nicht nur eine Vorhersage, sondern viele Vorhersagen. Und wenn wir da sehen, in einem Ort, da sind relativ viele Vorhersagen, die zeigen, dass wir da möglicherweise den Hagel dann haben, dann ist das für uns ein Anzeichen dafür, dass die Vorhersagbarkeit größer ist und die Wahrscheinlichkeit für einen Hagel hier auch gegeben ist. Und dann fahren wir vor Ort und dann kommt das Radar mit ins Spiel und zum Teil auch die Meldungen, wenn wir dann schon erste Meldungen haben vom Deutschen Wetterdienst beispielsweise, also Crowdsourced-Informationen. Und dann gucken wir, wo gehen wir genau hin. Wir müssen, was für uns ganz wichtig ist, dass wir den Einströmbereich der Gewitter treffen und da lassen wir dann unsere Sonden los.
Haben Sie ein eigenes Radar?
Wir haben ein eigenes Radar bei unserem Institut. Ein Seewandradar, das kennt ihr im Umkreis vom KIT, 120 Kilometer. Sonst haben wir halt einfach direkten Zugang zu den Radardaten des Deutschen Wetterdienstes.
Wie oft gelingt es Ihnen denn genau im Gewitter zu landen? Also so, dass Sie Ihre Untersuchungen durchführen können?
Das ist eine harte Frage, tatsächlich relativ selten. Es ist unglaublich schwierig, die Gewitter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu treffen. Dann in Deutschland ist es dann immer noch schwierig mit Verkehr, Stau auf Autobahnen. Man muss schnell sein. Die Gewitter verlagern sich relativ schnell. Wir hatten es auch schon dann, dass die Autobahn gesperrt war. Letztes Jahr waren wir in den USA. Da war das viel, viel einfacher. Und da können wir sagen, da waren wir sehr erfolgreich. Da hatten wir ungefähr 15 erfolgreiche Einsätze mit mehreren Sonden dann.
Sie sind oft im Neckartal und auch auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Hat es da besonders viele Gewitter?
Richtig beobachtet, da gibt es vor allem viel Hagelereignisse. Also Neckartal, Schwäbische Alb, das ist der Hotspot von Schwergewittern oder von Hagel in Deutschland. Sonst der Hotspot, Blitzeinschläge haben wir vor allem im Bayerischen Voralpenland und in Bayern generell, aber bei uns in Baden-Württemberg, dort in der Region, da haben wir den Hotspot an Hagelereignissen. Deswegen fahren wir da hin. Also wir haben natürlich dann auch unsere Statistik, 20 Jahre Datensätze aus Radardaten abgeleitet und die ist natürlich dann auch nochmal hilfreich, wenn wir jetzt ins Gelände fahren, zu wissen, okay, in der Region, da haben wir einfach bevorzugt Schwergewitter, dann ist das natürlich nochmal ein Entscheidungskriterium, genau dorthin zu fahren.
Ich nehme mal an, Sie gehen nicht alleine Gewitter gucken. Wie groß ist denn Ihr Team? Wie sind da die Aufgabenverteilung?
Das hängt von der Verfügbarkeit ab. Das hängt auch davon ab, mit wie vielen Fahrzeugen wir unterwegs sind. Normal haben wir ein Fahrzeug, da haben wir dann 3 bis 6 Personen. Manchmal haben wir mehrere Fahrzeuge, also bis zu 2 Fahrzeugen. Also so viele sind das auch nicht. Und dann brauchen wir mindestens 6 Personen. Also ein Team sollten mindestens 3 Personen sein. Und die haben dann unterschiedliche Aufgaben. Wenn wir jetzt im Idealfall mit 2 Fahrzeugen unterwegs sind, dann hat das eine Fahrzeug die Aufgabe, diese Sonden, die sehen aus wie so ein Hagelkorn, diese Sonden, die befestigen wir an den Ballon. Der Ballon ist mit Helium gefüllt, den bringen wir dann in den Aufwindbereich des Gewitters. Wenn wir dann den Aufwind tatsächlich getroffen haben, das sehen wir an unseren, wir kriegen die Daten in Echtzeit, wir sehen es an der Vertikalgeschwindigkeit, dann lösen wir die Sonden vom Ballon, dann steigen die Sonden selbstständig in dem Aufwindbereich nach oben. Das ist also das eine Team, das sind diese Messungen, einzigartig muss man sagen, solche Messungen gibt es bisher weltweit fast gar nicht. Und das zweite Team, dann im Idealfall, das schaut nach Hagelkörnern, das sammelt Hagelkörner auf. Wir haben eine Drohne mit dabei, wo wir dann Überflüge machen können, um die Größenverteilung der Hagelkörner dann zu bestimmen mit Hilfe von KI.
Was untersuchen Sie da genau? Also welche Messungen führen Sie durch und wie schützen Sie sich vor allem sich und Ihr Team?
Das Gefährliche sind natürlich generell die Blitzeinschläge. Und wenn wir einfach sehen, das nähert sich uns an, dann brechen wir einfach ab, dann verziehen wir uns ins Auto. Wir haben einen relativ großen Bus zur Verfügung. Da können wir alles vorbereiten im Bus und dann eigentlich nur die Türe aufmachen und die Sonden rauslassen. Also von der Gefährlichkeit ist es begrenzt. Man muss immer ein bisschen aufpassen dann, wenn es Starkregen gegeben hat, Sturzfluten. Da hat man in den USA einen Fall. Okay, da muss man halt vielleicht mal eine längere Wegstrecke in Kauf nehmen, aber ich würde mal sagen, das ist alles handelbar. Was wir jetzt, die erste Frage, was wir messen, ich habe ja schon von dem Aufwind gesprochen. Der Aufwind ist für uns deswegen interessant, weil dort in dem Aufwindbereich von Gewittern, der ist relativ eng begrenzt, so zwischen 1 und vielleicht 10 Kilometer breit, und dort bildet sich der Hagel. Und da wissen wir relativ wenig, wie sich der Hagel tatsächlich bildet. Und deswegen sind wir interessiert an, wie läuft jetzt so eine Zugbahn da in dem Aufwindbereich? Und zwar Zugbahn meine ich jetzt so ein potenzielles Hagelkorn. Deswegen haben wir unsere Sonden, die wir verwenden, haben die Form eines Hagelkorns. Das heißt, im Idealfall laufen die genau auf diesen Zugbahnen, die das Hagelkorn dann vollzieht in dem Aufwindbereich. Wir haben schon Vertikalgeschwindigkeiten gemessen in den USA über 215 Kilometer pro Stunde. Kollegen hatten sogar dann, die mit uns im Team waren, 260 Kilometer pro Stunde gemessen. Vertikalgeschwindigkeit. Wir sprechen nicht von horizontaler Geschwindigkeit, da sind wir ja schon bei Hurricane-Stärke horizontal, aber vertikal, also unglaublich hohe Geschwindigkeit. Hatten selber überrascht, dass wir tatsächlich so riesengroße Geschwindigkeiten messen. Also das ist eine, diese Zugbahnen. Dann ist es nochmal ganz interessant, wir messen Feuchtigkeit und wir messen die Temperatur. Wenn Sie so ein Hagelkorn durchschneiden, das besteht ja aus verschiedenen Schichten. Wie so eine Zwiebel sieht es aus. Und diese Schichten, ich habe das in der Schule gelernt, die entstehen dadurch, dass ein Hagelkorn nach oben steigt, im Aufwind, dann nach unten fällt, dann wieder in den Aufwind gerät, nach oben steigt. Das ist nicht der Fall. Wir können das direkt mit unseren Messungen beobachten. Auch Beispiel aus USA in 6 Kilometer Höhe hatten wir da plötzlich, die Umgebungstemperatur lag bei 15 Grad und plötzlich stieg die Temperatur auf der Oberfläche auf 0 Grad an. Das heißt, 0 Grad in 6 Kilometer Höhe, da haben wir ist die Oberfläche des Hagelkorns Flüssigwasser. Das Flüssigwasser kann alle Poren verschließen und da haben wir dann diese klare Schicht des Hagelkorns. Weil, wenn die Temperatur unter 0 Grad ist, dann haben wir so eine undurchsichtige Schicht.
Zum Teil werden ja Gewitterwolken auch geimpft. Also da gibt es vom Flugzeug aus, werden Teilchen ausgesprüht, Silberjodid oder ähnliches, die dann die Bildung von Regentropfen oder auch von Hagelkörnern fördern sollen, damit besser gesteuert werden kann, wo es denn hagelt oder wo es regnet oder dass Hagelkörner kleiner bleiben. Diese Hagelflieger haben auch immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen. Funktioniert das denn?
Ja, ist ganz schwierig zu sagen. Wir wissen ja nicht, wie sich so eine Gewitterzelle entwickeln würde, wenn sie nicht geimpft worden wäre. Das ist daher ganz schwierig, das wirklich zu sagen. Wir können natürlich unsere Messdaten verwenden, Radardaten, Schadendaten. Wir arbeiten auch mit Versicherungen zusammen. Noch weitere Datensätze, die wir zur Verfügung haben, Blitzdaten, Satellitendaten. Da muss ich sagen, da sehen wir keinen Unterschied zwischen den Regionen, wo geimpft wird und den Regionen, wo nicht geimpft wird. Und wir können natürlich auch unser Wettervorhersagemodell verwenden. Das ist quasi so eine Art digitaler Zwilling. Und da können wir die Aerosolkonzentration, das sind ja letztlich die Aerosole, die für das Gefrieren verantwortlich sind. Davon gibt es zu wenig in der Luft. Deswegen bildet sich überhaupt der Hagel. Also wenige Eisteilchen und da lagern sich dann unterkühlte Tröpfchen an, Temperatur bis minus 38 Grad, aber im Flüssigzustand und so wächst überhaupt der Hagel. Die Idee der Hagel oder das Ziel der Hagelflieger ist, eben viele Aerosole reinzubringen in die Gewitterwolke. Und eben das können wir mit dem Modell auch nachsimulieren. Und da muss man auch sagen, da sehen wir keinen systematischen Effekt. Also wenn wir die Konzentration der Aerosole erhöhen, dann gibt es mal etwas weniger Hagel. Aber dann gibt es auch Situationen und Simulationsergebnisse, wo der Hagel in der Größe und der Masse sogar dazu nimmt. Also es ist schwierig. Ich sehe außerdem noch ein logistisches Problem. Gerade schwere Gewitterereignisse bilden sich unglaublich schnell. Das heißt, die Flugzeuge müssen ja schon in der Luft sein, um da überhaupt einen Effekt bewirken zu können. Impfen, wenn der Hagel schon mal da ist, dann kann man nicht mehr impfen. Das heißt, möglichst im Vorfeld, und das ist halt logistisch ganz schwierig.
Und bei einer Vertikalgeschwindigkeit von mehr als 200 Kilometern auch nicht gerade ratsam fürs Flugzeug, nehme ich mal an, ne?
Ja, die Flugzeuge fliegen nicht direkt in das Gewitter rein. Das gab es früher übrigens mal. Also die Forschung hat früher da wirklich solche imposanten Dinge da gemacht, dass sie tatsächlich direkt in solche Gewitterereignisse, Schwergewitter-Hagelereignisse reingeflogen sind. Das würde man heutzutage nicht mehr anraten. Es ist halt höllisch gefährlich. Also die Flugzeuge impfen in dem, eigentlich genau in dem Bereich, den wir auch nutzen, um unsere Sonden rein zu transportieren. In den unteren Höhen strömt die Luft in das Gewitter ein, also horizontal strömt die Luft in das Gewitter ein und genau da, wo wir unsere Sonden reinbringen. Und wenn man in dem Bereich impft, diese Luft steigt dann auf in die Gewitterzelle, in den Aufwind. Das heißt, es ist jetzt nicht so extrem gefährlich. Natürlich im Randbereich der Gewitter, da haben wir auch ordentliche Turbulenz. Aber ich würde mal sagen, es ist jetzt überschaubar von der Gefährlichkeit.
Was ist denn für Sie das Faszinierende an Gewittern?
Gewitter per se sind aufgrund ihrer Struktur faszinierend. Wenn Sie mal so eine Gewitterwolke, die Entwicklung von solchen Gewitterwolken beobachten, dann die damit verbundenen Phänomene. Blitzschlag ist immer, wenn man mit Meteorologen unterwegs ist, dann steht man einfach auch mal 5 Minuten da und guckt sich so ein Gewitter an. Diese Dynamik, die da passiert, 250 Kilometer Vertikalgeschwindigkeit hatte ich schon angesprochen. Und wenn es jetzt zum Hagel kommt, das größte Hagel kommt, das wir in Deutschland mal beobachten, hat einen Durchmesser von 14 Zentimeter. Und das wird in der Schwebe gehalten. Damit es überhaupt wachsen kann, wird es in der Schwebe gehalten. Und da kann man sich vorstellen, es ist eine unglaubliche Dynamik bei diesen Gewitterereignissen. Das ist doch völlig faszinierend.
Aber bei 14 Zentimeter wächst dann hinterher kein Gras mehr, oder?
Ja, das ist nicht so, dass die dann zuhauf fallen. Kollegen hatten mir berichtet, die da direkt anschließend vor Ort waren, auch die Hagelkörner eingesammelt haben. Da fällt halt mal so auf einer Fläche von 1 Quadratkilometer fallen vielleicht mal 1 oder 2 von diesen Hagelkörnern. Das ist jetzt gar nicht so das Entscheidende, aber wir haben natürlich dann auch mittelgroße Hagelkörner. Also 10 Zentimeter Hagelkorn, das reicht aus. Oder 8 oder 5 Zentimeter, das reicht schon aus für ordentliche Schäden.
Sagt Professor Michael Kunz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was es bringt, Gewitter zu erforschen. Herzlichen Dank, Herr Professor Kunz.
Ja, danke auch, Herr Tröntle.